Der schmale und der breite Weg. Es gibt da so ein Bild, das habe ich euch mitgebracht. Ich glaube, manche von euch kennen das. Wahrscheinlich die, die alt genug sind. Also ich kenne das noch von früher, so Kindergottesdienst, Sonntagsschule. Also man sieht auf diesem Bild, so diese, also es ist ein altes Bild, so aus dem vorletzten Jahrhundert. Leute haben noch lange Kleider an und so. Gehen der Ort auf diesem breiten Weg, da gibt's Casinos und Gaststätten und Glücksspiel und alles Mögliche. Und dann gibt's da auf der rechten Seite diesen schmalen Weg, da wo die Kirche ist, das ist wie so ein Wanderpfad. Und der breite Weg, das sieht man, der führt links in die Zerstörung, in die Hölle sozusagen. Und der schmale Weg, der führt so direkt oder ja, auf diesem schmalen Pfad in den Himmel. Der breite und der schmale Weg. Und ja, das Bild hat ja so diese Aussage, alles, was die Welt so bietet, ist eigentlich führt uns in die Hölle. Und nur so dieser schmale Weg, nur Jesus führt in den Himmel. Und das ist ja auch, ja, wir werden ja nur durch Jesus gerettet, das ist ja schon mal so richtig. Aber dieses Bild ist ja so eine Absonderung von der Welt. Stellt es ja dar, ne? Dass wir uns, sagt ja auch Jesus, macht euch nicht dieser Welt gleich. Und dass wir sozusagen uns absondern. Und ja, ich glaube auch, dass Gott da manchen Leute auch eine Berufung gibt. Also wenn man jetzt in der katholischen Kirche Nonne wird oder Mönch oder auch Priester. Also das ist wirklich, ne? Das sondert man sich ja sozusagen von dem, was sonst in der Welt passiert. Ab auch Diakonissen gab's noch. Also gibt's immer noch, aber in der evangelischen Kirche, Diakonissen gibt's ja oder so Wohngemeinschaften. Und ganze Gemeinden oder ja Lebensgemeinschaften sondern sich ja ab. Denkt mal an die Amish People zum Beispiel in der USA oder die Hutterer, ne? Also die noch so leben nach dieser, ja wie sie denken, ohne Technik und ohne alles. Und manche haben nicht mal Knöpfe, weil sie das schon eitel finden. Also die sich wirklich so ganz absondern von der Welt und ganz sozusagen für Gott da sein wollen. Oder unsere Geschwister von den geschlossenen Brüdergemeinschaften, den sogenannten, ne? die sind auch ganz von dieser Welt weg. Die Frauen haben oft noch lange Haare und Röcke tragen sie. Und die sondern sich ja sogar von Allianz und Ökumene ab. Der schmale und der breite Weg. Hat Gott das wirklich, also ist das wirklich das, was Jesus gemeint hat? Ich lese mal diesen Text aus Matthäus 7. Ich habe alle Bibeltexte, die ich lese, aus der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Sucht nicht den einfachen und bequemen Weg, sagt Jesus, sondern tretet durch die enge Tür ein. Es stimmt schon, es gibt ein sehr breites Tor, durch das man einfach hindurchschreiten kann. Und es gibt einen breiten Weg, der keine Widerstände bietet. Und doch führt er zum Verderben, weit weg von Gott. Sehr viele Menschen haben dieses Tor gewählt und bewegen sich auf diesem breiten Weg. Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden. Die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden. Zum wahren Leben, zum guten Leben. Was ist ein gutes Leben? Wie sieht ein gutes Leben aus und wie finde ich dieses gute Leben? Ich besuche ja viele ältere Menschen und auch so in meiner Verwandtschaft. Ich habe viele Onkel und Tanten, die jetzt natürlich auch alle alt sind und auch zum Teil nicht mehr leben. Auch Eltern und Freunde auch. Und ich finde es total spannend und interessant, sich ihre Geschichten anzuhören. zu erzählen zu lassen, was sie erlebten und wie sie wurden, was sie sind. Und es ist so, es gibt Menschen, die besuche ich total gern. Und das hängt nicht damit zusammen, was diese Menschen in ihrem Leben erreicht haben, sondern wie diese Menschen als alte Menschen sind. Also es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben vielleicht viel Schlimmes erlebt. Die hatten Probleme, die haben Krankheit überlebt, Verlust, vielleicht auch Ungerechtigkeit. Aber am Ende ihres Lebens sind sie mit sich selbst, mit ihrem Leben und mit Gott versöhnt. Und du besuchst diese Menschen und du gehst gesegnet nach Hause, denn in ihrem Herzen ist Frieden und auch Weisheit. Die sind barmherzig. Die schauen zurück in einer versöhnten Art und Weise, aber auch nach vorne mit einer Hoffnung. Und es gibt alte Menschen, die haben in ihrem Leben alles erreicht, besitzen vielleicht auch noch alles im Überfluss, aber sind im Alter unzufrieden und nörgelig. Und sie schimpfen nur über diese heutige Zeit und fanden früher alles besser. Das ist manchmal schwierig. Ne? Also so, man macht dann jetzt so alles falsch oder so. Oder ich denke noch, ich habe jetzt 40 Jahre Abitur. Nächsten Monat haben wir Abiturstreffen. 40 Jahre Abitur. Und mit einigen von denen, mit denen ich Abitur gemacht habe, bin ich noch in Kontakt, gar nicht so viele. Unser Jahrgang war 100 Schüler. Andere habe ich überhaupt nicht mehr gesehen seit dieser Zeit und habe gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und das finde ich schon interessant, wenn man so Leute trifft, und ich weiß schon, wie das wird, aber so die ich kenne, man trifft sich und man zählt ja erstmal von seinem Leben. Ja, ich habe, was weiß ich, ich sage, ich bin die Pastorin und so. Also man erzählt ja erstmal, was man so äußerlich erreicht hat und wie es einem so geht und welches Auto man fährt und wo man wohnt und wie viele Kinder man hat. Und Enkelkinder kommen jetzt inzwischen auch schon dazu. Und aber wenn man dann länger spricht mit diesen Menschen und mit meinen Freunden auch, ist es so, dass man natürlich nach außen hin immer eine glänzende Fassade zeigen kann, irgendwie. Aber ob diese Person glücklich geworden ist oder nicht, hängt wenig damit zusammen, was diese Person erreicht hat. Und jeder von meinen Altersgenossen, von den Freunden, mit denen ich noch in Kontakt bin, haben Brüche in ihrem Leben gehabt. Die haben Verlust erlebt, die haben Krankheit gehabt, da war Krebserkrankung oder Kinder sind gestorben oder sie sind lange arbeitslos gewesen, die Beziehung ist auseinandergegangen. Es gibt kein erfolgreiches Leben in diesem Sinn. Wir alle gehen durch diese Tiefen durch, das gehört zum Leben dadurch. Und dann trifft man diese Menschen und du hast welche, die sind trotzdem zufrieden. Und dann gibt es welche, die sind einfach nur unglücklich, sind depressiv, haben auch keine Perspektive mehr. In meinem Alter ist das so, also was man jetzt nicht erreicht hat, das erreicht man nicht mehr, so ungefähr. Man kann schon noch Sachen machen und entwickeln und noch produktiv sein, aber man muss jetzt so sagen, das war's. Und was habe ich erreicht mit meinem Leben? Aber die wichtigere Frage, die ich mir stelle, ist, wie bin ich und wie will ich im Alter sein? Wer will ich im Alter sein? Das ist wirklich eine Frage, die ich bewege und die ich auch mit Stefan öfters mal bespreche. Wie will ich im Alter sein? Wie sollen mich Menschen erleben? Und ich glaube, dass am Ende des Lebens deutlich wird, welchen Weg wir gewählt haben. Ob wir ein gutes Leben hatten, das gute Leben gewählt haben. Und ich glaube, dass wir jetzt entscheiden, wer wir einmal sein werden. Ich glaube, dass wir jeden Tag Entscheidungen treffen, die bestimmen, welcher Mensch du morgen sein wirst, übermorgen sein wirst, in 10 Jahren oder in 40 Jahren. Das betrifft natürlich äußerliche Sachen wie Beruf und Partnerschaft und sowas, aber das betrifft auch dein Herz und deine Seele. Du entscheidest über dein Leben, ob du ein gutes, erfülltes Leben lebst oder ob du am Ende ein leeres Herz hast. Du entscheidest auch, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, aber diese Ewigkeit fängt ja hier und jetzt an. Und was Jesus mit dem guten Weg meint, ist, du sollst jetzt dieses ewige Leben schon haben, jetzt schon ergreifen und jetzt schon leben. Das ist das gute Leben. Die Tür ist eng, der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt. Wie wenige sind es, die ihn finden, sagt Jesus. Und er hat auch beschrieben, wie dieses wahre Leben aussieht. Das hat Jesus erklärt. Denn dieser Satz von diesem engen und dem breiten Tor ist eingebettet, eigentlich die Schlusspassage einer langen Predigt, die Jesus gehalten hat, in der er erzählt, wie das gute Leben aussieht, das wir in ihm leben. Das ist die sogenannte Bergpredigt. Und in dieser ganzen Predigt erklärt er, was wir tun sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen, damit wir dieses gute Leben haben. Und er beginnt diese Predigt direkt mit einer Beschreibung dieses guten, wahren Lebens. Und hört zu, was Jesus über dieses Leben sagt. Was Jesus sagt, wie wir das wahre Glück für unser Leben finden können. Aus Matthäus 5 lese ich, ab Vers 3. Wahres Glück haben alle, die immer mehr von Gottes Geist erleben möchten. Gerade für sie bricht Gottes mächtige Gegenwart sich Bahn in dieser Welt. Wahres Glück haben alle, die am Ende sind, denn sie werden erleben, Gott lässt sie nicht allein. Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes Recht verzichten können. Gerade sie werden das beste Erbe erhalten. Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in dieser Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Wahres Glück haben alle, denen das Leid anderer nicht gleichgültig ist, denn auch sie werden in ihren Schwierigkeiten Anteilnahme erfahren. Wahres Glück haben die Menschen, deren Herz lauter und rein ist. Ja, sie werden Gott selbst sehen. Wahres Glück haben alle, die sich ganz für den Frieden einsetzen. Sie werden den Ehrennamen Kinder Gottes tragen. Das ist der gute Weg zum Leben, zum guten Leben. Und verstehst du jetzt, warum Jesus sagt, dass dieser Weg schmal ist und dass nur wenige ihn finden werden? Das war der erste Anfang der Predigt. Die geht in diesem Stil weiter. Jesus sagt, ermorden, Mord, fängt nicht damit an, dass du jemandem das Leben nimmst, so ganz praktisch. Du bist ein Mörder dann, wenn du zu jemandem Dummkopf sagst. Und wenn du zu jemandem Idiot sagst und das über den anderen denkst, bist du der Todesstrafe schuldig. Also Jesus geht an die innerste Substanz, an unser Herz. Was Jesus meint, das wahre Leben fängt in unserem Inneren an, in unserem Herzen. Es gibt ja so ein Sprichwort, aus unserem Herzen keine Mördergrube machen. Eigentlich meint man damit, aussprechen, was man sagt. Also nicht so diese Dinge so in sich behalten, sondern einfach sagen, was wahr ist sozusagen. Wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir immer ehrlich sind und sowas machen und stoßen in anderen Kulturen da immer mal so auf, ja, beleidigen wir manchmal. Und trotzdem wissen wir aber auch, es ist nicht immer Gutes zu sagen. Also ich meine, manchmal ärgere ich mich über jemanden oder in der Schule oder so. Ich halte vieles schon zurück. Und es ist auch wirklich, also man sollte sich schon erst denken und dann sprechen. Man muss nicht immer gleich alles aussprechen, was man denkt. Aber trotzdem soll dein Herz keine Mördergrube werden. Sondern wie sagt Jesus in dieser Rede, ein reines und lauteres Herz ist der Weg zum guten Leben. Also es geht um Grundsätzliches. Wie siehst du andere Menschen? Was denkst du über andere Menschen? Kannst du andere Menschen lieben? Jesus will unser Denken und unser Herz verändern. Er will uns zu neuen Menschen machen, zu einer neuen Schöpfung. Und es geht gar nicht darum, äußerlich immer alles richtig zu machen, alle Regeln einzuhalten, alle Gesetze einzuhalten, so dass alle denken, du seist ein guter Mensch. Aber in deinem Inneren sieht es vielleicht ganz anders aus. Denn dieses, ich halte jede Regel ein, also das, was so Gemeinschaften, sagen wir mal so, die sehr gesetzlich sind, also auch Christen, die sehr gesetzlich sind, die sagen, hey, du darfst nicht ins Kino gehen und du darfst nicht tanzen und du darfst keinen Alkohol trinken und so. Da gibt's ja ganz schön viele Regeln und früher gab's die viel mehr. Ne, wenn ich all diese Regeln einhalte, dann denke ich vielleicht, ich bin ein guter Christ. Aber im Grunde genommen sagt Jesus, nö, das ist der breite Weg. Das ist nicht der Weg, der dich in den Himmel führt. Das ist der Weg der Pharisäer. Jesus sagt, es kommt darauf an, was du denkst, was in deinem Inneren ist. Und in dieser Predigt, dieser Bergpredigt geht das weiter. Segnet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch schaden wollen. Und wenn dann also dein Herz nicht zu einer Mördergrube werden soll, also wenn nicht Hass und Unversöhnlichkeit dein Leben bestimmen soll, dann muss in deinem Herzen was Übernatürliches passieren. Das können wir nicht aus uns selber machen. Wenn Jesus hier von dem breiten Weg spricht und dem schmalen, dann meint er, es ist ziemlich einfach, hier im Gottesdienst und in der Gemeinde und in der Familie alle Regeln so einzuhalten, dass keiner weiß, wie es in deinem Inneren aussieht. So tun als ob. So zu leben, dass die anderen denken, du seist ein guter Christ und das vielleicht sogar von dir selber glauben. Er sagt sogar ein paar Verse weiter, selbst wenn du in Jesu Namen also Wunder tust, wenn du Menschen heilst in Jesu Namen, wenn du prophetische Eindrücke hast, die stimmen, ist es möglich, dass du trotzdem auf dem breiten Weg bist, weil du Jesus nicht kennst und Jesus dich nicht kennt. Ich glaube, diesen Satz, den Jesus dort in diesem sagt, ich kenne euch nicht, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man hören kann in seinem Leben. Es ist möglich, dass man toll predigt, eine große Gemeinde leitet, jeder für einen begabten und gesalbten Leiter oder Leiterin halten, aber dass das Herz eine Mördergrube ist und es ist dunkel und kalt. Und wer so ein bisschen die Nachrichten aus den Kirchen international hört, der weiß, wie viele Leiter, berühmte Leiter, tolle Leiter eigentlich, in kirchlichen Gemeinschaften und Organisationen gefallen sind, die Missbrauch betrieben haben, die wirtschaftlich sich zu viel Geld genommen haben, sagen wir mal so, die übergriffig waren, wo sich herausstellt, es waren falsche Propheten. Also mindestens 7 oder 8 der ganz großen Leiter in der internationalen Welt, weiß man heute, da ist etwas in ihrem Herzen gewesen, das war nicht in Ordnung. Ihr Herz war eine Mördergrube. Woran kann man aber Menschen erkennen, die auf dem schmalen Weg sind? An ihren Früchten, an dem, was sie tun und sagen. Und ja, auch diese Früchte sind natürlich auch Regeln. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, halte dich nicht an die Gebote. Die sind natürlich wichtig. Und diese Gebote sind auch gut. Und Gottesdienst besuchen, mitzuarbeiten, nicht stehlen, nicht lügen, regelmäßig Geld spenden, das sind alles gute Früchte, die wir tun sollen. Aber der Maßstab von Jesus, die Früchte, die er meint, ist noch etwas anderes. Und die lesen wir in Galater 5. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und diese Frucht des Geistes lässt uns zu Menschen werden, in denen andere Menschen, in deren Gegenwart andere Menschen sicher sind, keinen Missbrauch erleben oder Manipulation, in der andere Menschen ermutigt werden, in denen andere Menschen sich entfalten können, innerlich und äußerlich wachsen können. Gemeinden, wo keine Manipulation oder Übergriffigkeiten passieren. Das sind Menschen, die auch dann noch freundlich und gütig und selbstbeherrschend sind, wenn die Öffentlichkeit nicht zuschaut. Im Privaten, in der Familie, im Umgang mit ihren Mitarbeitern, so wie ihre engsten Freunde oder Kollegen oder Familie sie erleben. Und diese Frucht des Geistes ist nicht etwas Angelerntes, sondern eine Veränderung unseres Charakters. Und sie geschieht nicht plötzlich, sondern es ist ein Lernprozess und ein Veränderungsprozess, der unser ganzes Leben in Anspruch nimmt. Und manchmal schenkt Gott auch tatsächlich eine Veränderung im Augenblick. Also ich kenne Menschen, die haben geraucht und wollten das aufhören. Und Gott hat ihnen sofort und von einem Moment auf den anderen diese Sucht genommen. Ich kenne aber auch Menschen, da ist es nicht passiert, weil Gott mit jedem von uns einen eigenen Weg geht. Und ich weiß, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte früher ganz viel mit Neid zu tun. Also dass ich neidisch war auf Freundinnen, die irgendwas hatten, was ich einfach schön fand. Also gar nicht so, dass ich das auch unbedingt haben wollte, aber so, sie hatten ein tolles Kleid an oder sonst was. Und ich habe gemerkt, ich empfinde da Neid. Und ich kann mich nicht freuen darüber, dass meine beste Freundin da was hat, was Schönes. Und ich habe dann so überlegt und habe gedacht, das ist ein scheiß Gefühl, das ist blöd. Es geht mir ja nicht gut. Also wenn du auf jemanden neidisch bist, fühlst du dich, bist du unglücklich, so. Und ich habe so gedacht, wie schön wäre es, wenn ich nicht neidisch wäre, wenn ich mich einfach freuen könnte mit dieser Person, die das hat oder die das erreicht hat oder was auch immer. Es ginge mir viel besser. Und dann habe ich so versucht, nicht neidisch zu sein, aber das funktionierte nicht. Also ich meine, die Erkenntnis ist ja schon mal gut. Aber ich weiß, dass ich mal durch den Ostpark gejoggt bin, das mache ich ja immer. Und in diesem Joggen passiert bei mir immer ganz viele Predigen entstehen während dem Laufen. Aber ich weiß, dass ich da beim Joggen so mit mir gerungen habe und mit Jesus gerungen habe und so gesagt habe, ich will das nicht, ich will nicht diesen Neid. Und da steht es in deinem Wort, dass du gesagt hast, das ist fleischlich und dass du uns was anderes geben kannst. Und so wirklich so 20 Minuten habe ich so, und plötzlich, es war wirklich so wie ein Schalter, plötzlich war das weg. Also Gott hat mir wirklich diese Wurzel des Neides aus meinem Herzen gerissen. Und es ist nicht mehr gekommen. Und es ist toll, und da habe ich mir gedacht, oh gut, das mache ich jetzt mit allen schlechten Eigenschaften, die ich so habe. Aber das funktioniert natürlich nicht. Aber da hat es funktioniert, da hat Gott mir das geschenkt. Da hat er mich verändert und ich habe die Wirkung des Heiligen Geistes gespürt, diese übernatürliche Kraft, diese Neuschöpfung in einem, an diesem Punkt. Und vieles bleibt natürlich ein Lernprozess, der unser ganzes Leben in Anspruch nimmt, Geduld zum Beispiel. Und ja, wir versagen auch immer wieder. Aber wenn du mit Menschen triffst, die sich im Einfluss des Heiligen Geistes bewegen, merkst du es. Es gibt Veränderungen in ihrem Charakter und in ihrer Persönlichkeit nach und nach. Wie kann man zu so einem Menschen werden? Wie kann diese Veränderung des Heiligen Geistes, wie können wir die mehr und mehr erleben? Und auch darüber spricht Jesus in dieser Predigt. Ihr müsst zu Hause unbedingt diese Kapitel 5 und 6 und 7 aus dem Matthäus-Evangelium mal insgesamt lesen. Ich komme hier immer nur punktuell drauf. Jesus sagt in dieser Predigt, entscheide dich, Gott ganz und gar radikal und ohne Kompromisse zu vertrauen. Er sagt da so Sätze, wer nicht Haus und Hof und verkauft und Vater und Mutter verlässt um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein. Also doch Nonne oder Mönch werden? Was er aber meint ist, deine Vergangenheit und deine Zukunft, dein Status, dein Erbe ganz in Gottes Hand geben und ihn zu erlauben, zu bestimmen, was du damit machst, was du mit deinem Leben machst. Und das hängt damit zusammen. Glaubst du wirklich, dass Gott ein guter Plan für dein Leben hat? Glaubst du das wirklich? Dass das, was Gott in deinem Leben entscheiden wird, wirklich gut für dich ist? Erlaubst du ihm in allen Bereichen deines Lebens, dass er bestimmen darf? Und dass er vielleicht auch einen anderen Weg wählt, als du wählen würdest. Jesus sagt, macht Gottes Reich zu deiner ersten Priorität. Nicht das Geld, nicht den Erfolg, nicht deine Karriere, nicht deine Sicherheit. Gottes Reich. Und dann sagt Jesus aber auch, alles andere, wenn du das in meine Hand gibst, wenn du mir vertraust, und dich ganz in Gottes Hände gibst und Gott alles, was du hast, hinlegst, werde ich dafür sorgen, dass du alles hast, was du für dein Leben brauchst. Alles andere, sagt Jesus, wird Gott dir geben. Er wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und wieder, glaubst du das wirklich? Vertraust du Gott, dass du niemals Mangel haben wirst? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Gott wird euch keinen Stein geben, wenn ihr um ein Brot bittet oder keinen Skorpion, wenn ihr einen Fisch haben wollt. Gott ist gut und er liebt euch. Vertraust du Jesus, glaubst du, dass er dich und deine Bedürfnisse kennt und sich darum kümmern wird, dass er will, dass es dir gut geht? Ein anderer Punkt noch. Vergib den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Segne deine Feinde. Das ist ehrlich gesagt fast der wichtigste Punkt, um eine Herzensveränderung zu haben. Anderen Menschen zu vergeben. Loszulassen. Keine Rache zu nehmen, wie immer die aussieht oder zu wünschen. Und durch Gottes Hilfe können wir loslassen. Wir können vergeben. Wir dürfen vergeben. Und auch das heißt, die Sache, die mir passiert ist, vergeben heißt nicht zu sagen, war alles nicht so schlimm. Das ist es überhaupt nicht. Nein, manchmal tun uns Menschen schlimme Dinge an, die Unrecht sind und die auch in Gottes Augen Unrecht sind. Und wenn ich jemandem vergebe, tue ich nicht so, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Im Gegenteil, ich spüre den Schmerz und ich sage, das war ungerecht. Aber ich sage zu Gott, ich übergebe dir die Sache. Du wirst mein Richter in dieser Angelegenheit sein. Du wirst mir Recht verschaffen. Du wirst mich beschützen und du wirst mir den Weg bahnen. Und diese Person, die so Unrecht an mir getan hat, ich lasse sie los und gebe sie dir. Und vertraue darauf, dass du diese Sache in die Hand nimmst. Und du bittest um Gottes Segen und um Heilung in diesen Schmerz. Vertraust du Jesus dein Leben an? Glaubst du, dass er dich sieht, dass er sich um dich kümmert, dass er dich liebt und dich nicht den bösen Mächten und auch nicht den bösen Menschen überlassen wird, sondern dass er dich retten wird aus dem Wasser, aus der Flut, aus dem Feuer. Und dieses absolute Vertrauen, dieser Glaube, das ist der enge Weg. Das ist der schmale Weg. Es ist einfacher, ein christliches Leben zu führen, aber eigentlich kostet dich alles, es sich alles Jesus nachzufolgen. Aber du gewinnst die Ewigkeit. Du bekommst ein neues Leben. Du bekommst innere Freiheit. Es wächst Furchtlosigkeit in dir. Da ist Kraft, die dich hindurchträgt durch diese Zeiten, und ein Frieden. Du bekommst Anteil an Gottes Herrlichkeit. Du bekommst den Heiligen Geist. Du lebst fortan in Gottes heilender und befreiender Gegenwart. Du bekommst die Gaben des Geistes und die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Das ist das ewige Leben, das hier beginnt. Das ist das gute Leben, das ist das wahre Leben. Und es gibt kein besseres Leben, als in Gottes Gegenwart zu sein. Das ist das wahre Glück. Und eigentlich geht es auch gar nicht so darum, Jesus an erste Stelle zu setzen, sondern, und das ist das, was dieses Bild eigentlich nicht ausdrückt, du bist nicht aus der Welt hinausgenommen. Du gehst morgen wieder in die Schule oder zur Arbeit oder nach Hause oder wo immer du gehst. Du bist in der Welt. Aber Jesus ist jetzt in dir. Und da, wo du hingehst, ist Jesus auch durch den Heiligen Geist. Das ist der schmale Weg, daran festzuhalten, in dieser Welt anders zu leben, anders zu denken, anders zu handeln. Und das ist das Leben, wofür du gemacht bist. Ein Leben, das in dieser Welt einen Unterschied macht. Ein Leben mit Ewigkeitswert, mit Berufung und einem Sinn und einem Ziel, in dem Gott dir zur Seite steht. Kein einfaches Leben, es wird genauso viele Probleme geben, wie wenn du Jesus, also wenn du das nicht machst. Das Leben ist schwierig. Wir sind mit Tod, mit Krankheit, mit Ungerechtigkeit, mit Krieg konfrontiert. Aber es ist ein Unterschied, ob du mit Jesus da durchgehst oder ohne. Dein Herz wird frei werden und du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, weil Gott bei dir sein wird und dich durch jede Lebenslage hindurchbringen wird, egal wie schlimm diese Situation wird. Es wird auch immer dieser Friede in dir sein können. Wahres Glück, sagt Jesus, haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht Gottes mächtige Gegenwart sich Bahn in dieser Welt. Amen.